Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier die Gelegenheit habe, das Thema Gender Identity vorzutragen. Ich habe mich entschieden, einen relativ freien Vortrag zu halten. Ich habe überlegt, soll ich den Vortrag eher gehalten lesen oder eher frei vortragen, habe mich für Zweiteres entschieden. Ich beginne mit einer kurzen Einführung aus dem Kunstbereich. Ich möchte mich entschuldigen bei denen, die den Vortrag vielleicht in manchen Belangen schon kennen. Ich hoffe, es ist trotzdem relativ kurzweilig. Gender ist im Moment in der Kunst ein sehr en vogue Thema. Beispielsweise hier die Documenta 14. Die Documenta 14 findet zurzeit statt in Athen und wird auch in Kassel stattfinden ab Juni. Und wie Sie sehen, ist eine der Rezeptionen über die Documenta in der Zeit erschienen. Die Zeit Nummer 15 bringt einen Essay über die Documenta unter dem Titel Alles so schön zwittrig hier. Es beschäftigt mich schon so lange mit dem Thema, dass man das gleich wieder auffällt, aber das muss ich bringen, wie sozusagen der Sprachgebrauch sich möglicherweise im Laufe der Zeit ändert oder bestimmte Wörter ganz gerne mal so für meine Begriffe inflationär verwendet werden. Das ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, den ich anbringe. Sie finden auf der Documenta 14 eine zeitgenössische Künstlerin. Ich habe dann am Ende des Vortrages auch ein MP3-File mitgebracht, wo die Künstlerin selber zu Wort kommt. Die Künstlerin heißt Ashley Hans-Scheierl, vor kurzem noch als Hans-Scheierl bekannt. Ist 1956 in Salzburg geboren, geburtsgeschlechtlich weiblich, hat dann, nachdem sie Testosteron genommen hat, dann sich letztendlich dann männlich, war in der Performance männlich, und ist in den letzten, sagen wir, im letzten Dreivierteljahr dann wieder, möchte mit den weiblichen Pronomen angesprochen werden. Die Künstlerin ist Professorin für kontextuelle Malerei an der Akademie der Bildenden Künste hier in Wien und hat eben an der Documenta Exponate. Das habe ich vorhin gebracht. Also in Athen und in Kassel. Wer ist noch in Athen präsent? Paul Beatrice Preciado ist zurzeit Kurator der öffentlichen Programme der Documenta 14. Auch Paul Beatrice Preciado ist geburtsgeschlechtlich weiblich. Und ich glaube, dass Personen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die Bücher Kontrasexuelles Manifest oder Testo Junkie kennen werden. Dann haben Sie jetzt im Moment auch noch in London eine Ausstellung, die das Thema zumindest streift. Sie haben in der Tate Britain eine Ausstellung Queer British Art mit einem Untertitel, der auch auf sexuelle Identitäten verweist. Weiters haben wir zum selben Zeitpunkt hier in Wien eine Ausstellung von Jakob Lena Knebel, ebenfalls geburtsgeschlechtlich weiblich, im MUMOK. Und das Thema Transgender ist auch in die Bankenwelt eingezogen, also zumindest in Wien. Wenn Sie in den Bank Erste Campus gehen, also beim Hauptbahnhof, dieser große Gebäudekomplex, dann finden Sie beispielsweise das Thema Transgender über Toilettenanlagen im Untergeschoss sozusagen in den Raum gestellt, inszeniert. 2016 ist der Film Danish Girl in unseren Kinos erschienen. Der Regisseur ist Tom Hooper. Ich habe sogar das Drehbuch Korrektur gelesen, was mich sehr gefreut hat. Ja. Aber ich denke mal, nicht umsonst entsteht auch zur jetzigen Zeit ein Film, der sich mit einem dänischen Maler beschäftigt, der um 1920 eine Geschlechtskonversion durchführen hat lassen. Ich gehe dann noch ein bisschen drauf ein. Warum sage ich, es ist vielleicht kein Zufall, es ist ein Hin und ein Zurück. Es gibt wahrscheinlich immer dieses Spannungsfeld. Wir haben ja auch einen gewissen Antigenderismus zur selben Zeit. Also das Buch Antigenderismus von Haag kann ich nur sehr empfehlen. Es gibt eine Gegenströmung in dem Zeitalter der gesellschaftlichen Liberalisierung und Antidiskriminierung im Rahmen eines Antigenderismus. Das heißt, Sexualität und Geschlecht sind mittlerweile zu Schauplätzen aktueller politischer Auseinandersetzungen geworden. Es hat sich eine Empörung eingestellt, Gender Studies betreffend, ein Antigenderismus. Nämlich eine Empörung über die vermeintliche Verschwendung von Unsummen an Geldern für boomende Gender Studies und über den Untergang von Bildung, Kultur und Abendland durch Gender. Sie sehen hier die Jänner-Ausgabe von National Geographic mit dem Thema Gender Revolution und dem Kapitel Rethinking Gender. Beispielsweise hier ein 9 Jahre altes Kind, also präpubertär, mit der Aussage, the best thing about being a girl is now I don't have to pretend to be a boy. Mein Kollege Dr. van Trotzenburg, dem ich, muss ich schon sagen, das Thema auch verdanke, der mich zuerst als Somatiker also gar nicht leiden hat können, das hat sich Gott sei Dank geändert. Der hat 2002 von den Prävalenzdaten aus den Niederlanden hat die Prävalenzdaten umgelegt auf österreichische Verhältnisse, das war 2002, und hat damals darauf geschlossen, dass es in Österreich 672 Männer, also geburtsgeschlechtliche Männer, und 263 geburtsgeschlechtliche Frauen gibt, die transsexuell sind, also die ein Umwandlungsbegehren haben. Das hat sich mittlerweile geändert. Und zwar haben wir vermehrt geburtsgeschlechtliche Frauen, die den weiblichen Körper entweder maskulinisieren wollen oder die eine Geschlechtsidentität alternativ zum weiblichen Geschlecht darstellen wollen oder die sich so erkannt fühlen wollen. Insofern, das ist eine neue Studie aus den Archives of Sexual Behavior 2014, spricht man im Moment von 0,6% der geburtsgeschlechtlichen Männern und 0,2% der geburtsgeschlechtlichen Frauen, die ein starkes Inkongruenzempfinden haben, betreffend, wie bin ich bezüglich Geburtsgeschlecht und dem Geschlecht, in dem sie sich selber wähnen. Und da sehen Sie schon sozusagen, dass die Relation geburtsgeschlechtliche Männer zu Frauen sich doch zumindest zugunsten der Frauen verändert hat. Gehen wir zu Freud. Freud war ein Vordenker, wie wir wissen. 1876 schreibt Freud an seinen Freund Eduard Zieperstein: Du kennst den Aal. Lange Zeit hindurch war von dieser Bestie nur das Weibchen bekannt. In der Zoologie, wo es keine Geburtsscheine gibt, weiß man nicht, was Männchen oder Weibchen ist, wenn die Tiere nicht äußere Geschlechtsunterschiede haben. Dass gewisse Merkmale Geschlechtsunterschiede sind, muss auch erst nachgewiesen werden, da Aale keine Tagebücher schreiben. Heutzutage spricht man von Transgender als Umbrella-Begriff, einer Gruppe von Personen, die kulturell definierte Geschlechtsrollen bei weitem überschreiten. Wie gesagt, Transgender ist der Umbrella-Begriff. Dazu gehört unter anderem Transsexual, aber auch Genderqueer oder Crossdressers oder Drag Queens, Drag Kings. Transsexuals im engeren Sinne wäre die Gruppe, die den Wunsch hat, über gegengeschlechtliche Hormone den Körper dem Gegengeschlecht anzugleichen oder einem alternativen Geschlecht dazu. Transsexuals haben immer wieder auch den Wunsch nach geschlechtsangleichender Chirurgie. Früher, ich weiß es nicht, ist das so Finette Becker 2009, das wird in der Veröffentlichung natürlich dann ganz korrekt zitiert werden. Ich habe das von Sophinette Becker. Dieses primär transsexuell, früher hat man gesagt, es gibt die primäre Transsexualität und hat sozusagen das Transvestitische davon versucht abzugrenzen. Transvestitisch im Sinne von Crossdressing sexuell motiviert. Transsexuell wäre man ausschließlich, wenn der oder die Untersuchende die sexuelle Motivation ausschließt. Ich kann nur sagen, aus der Praxis gibt es nicht selten, dass jemand im mittleren Lebensalter aus einem transvestitischen Kompromiss ins Transsexuelle übergleitet. Also ich habe das immer wieder gesehen bei geburtsgeschlechtlichen Männern, die Familie gründen, die eher eine transvestitische Lösung über zwei Jahrzehnte leben und die dann im mittleren Lebensalter so einen Shift machen. Es ist jetzt auf einmal dieses, ich bin eine Frau und mein Körper, ich möchte meinen Körper danach modifizieren. Wir sprechen nun von Gender Dysphoria. Also das ist mir, muss ich sagen, persönlich auch ganz wichtig, das rüberzubringen. Gender Dysphoria finden Sie im ICD so nicht, aber es wird sich im, also im ICD 10, aber es wird sich im ICD 11 dann ebenfalls niederschlagen. Gender Dysphoria ist ein Begriff aus dem DSM 5 und bedeutet Leiden unter der Diskrepanz zwischen Geburtsgeschlecht und Wunschgeschlecht. Und da geht es um den Leidensdruck. Es gibt Personen, die empfinden eine Inkongruenz zwischen dem Geburtsgeschlecht und dem äußeren Erscheinungsbild und empfinden halt eine Inkongruenz. Also ich meine, empfinden immer wieder Inkongruenz, muss ich sagen, bei allen möglichen. Und die halten diese Ambivalenz mehr oder weniger je nach eigener Stabilität aus. Es gibt aber auch Personen, die haben einen veritablen Leidensdruck. Und die würde man als Gender Dysphor bezeichnen. Wobei im DSM 5 ausschließlich die Gender Dysphorie diagnostiziert wird. Also die Gender Inkongruenz nicht. Es wird auch die Gender Identity nicht diagnostiziert und das Wort Geschlechtsidentitätsstörung gibt es nicht mehr. Es gibt nur mehr die Gender Dysphorie, das Leiden an der Inkongruenz. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Das heißt, die Identität per se ist unangetastet und wird nicht psychopathologisiert. Transsexualität war primär assoziiert mit männlichem Geburtsgeschlecht, Extravaganz in der Performance und Mental Illness. Die Leute waren weniger, oder hat man das weniger vielleicht weiß ich nicht, wissenschaftlich erfasst, auf jeden Fall war der Scheinwerfer nicht so auf den geburtsgeschlechtlichen Frauen, die sich eher männlich, mit männlichen Attributen wohlgefühlt haben. Gehen wir zu Hirschfeld. Hirschfeld hat 1910 den Ausdruck Transvestitismus geprägt. Er spricht 1918 bereits vom seelischen Transsexualismus. Er hat das Institut für Sexualwissenschaft in Berlin gegründet. Hier hatte auch die erste Transvestitenvereinigung ihren Sitz. Hier sehen Sie Felix Abraham, der einen Betroffenen untersucht. Hirschfelds geschlechtertheoretisches Credo war die Zwischenstufentheorie. Also er hat, ich glaube, das waren meiner Meinung nach ist das ein Fries von 64 Erscheinungsformen, von Androgyn über Hermaphrodit, über alle möglichen Erscheinungsformen. Und sein Credo war, dass es etwas Konstitutionelles gibt. Das war ihm wichtig. Ja? Also ist dazu übergegangen, sogar Körpermaße zu messen. Ja, so in der Art, man kann niemandem einen Vorwurf machen. Man ist nicht aus psychopathologischen Gründen, keine Ahnung, hermaphroditisch, transvestitisch, was auch immer, sondern es ist konstitutionell. Ja? Es ist ein eigentlich auch körperliches Phänomen. Ab 1920 wurde es für Transvestiten möglich, einen geschlechtsneutralen Vornamen beim Justizminister zu beantragen. Ich habe vorhin gesprochen von dieser eher geringeren Aufmerksamkeit, die geburtsgeschlechtliche Frauen genossen haben. Hier sieht man aber doch drei Frauen in männlichem Outfit, beispielsweise mit den Vornamen Max, Felix, Ernst. Oder hier sehen Sie auch wieder eine Frau, Bertha Buttgereit, der Inhaberin des Ausweises ist das Tragen von Herrenkleidern nicht untersagt. Und 1920 behördliche Anerkennung des Vornamens Berthold. Es war so, dass Hirschfeld hat die Leute begutachtet, also ob das seine Gruppe, und dann, so wie wir es jetzt auch machen, als Medical Experts, Stellungnahmen geschrieben, und mit diesen Stellungnahmen sind die Betroffenen zur Polizei gegangen und haben dort einen Ausweis bekommen, dass sie nicht letztendlich, das steht auch hier, als Schutz der Betreffenden vor Festnahme wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses oder groben Unfugs. Also die Arbeiterin Eva Kattner darf sozusagen öffentlich im Anzug auftreten, ohne dass man an ihr Anschluss nimmt, indem sie sich ausweist. Das ist die Grundlage für den Film, den der Regisseur Tom Huber letztes Jahr in die Kinos gebracht hat. Das ist ein medialer Bericht über Lilly Elbe, an und für sich primär einer Wegener, ein dänischer Maler, das war aber schon der Künstlername, der dann in Dresden an der Elbe geschlechtsangleichende Operationen durchführen hat lassen und sich dann selber, also bereits vorher Lilly, aber dann Lilly Elbe genannt hat. Gender ist an und für sich kein psychoanalytischer Begriff, sondern geht zurück auf John Money. Das ist ein amerikanischer verhaltenswissenschaftlicher Sexologe, Professor für medizinische Psychologie an der Johns Hopkins Universität. John Money hat zwischen Sex, dem biologischen Geschlecht, und Gender, dem sozialen Geschlecht, unterschieden. Aber nicht nur das. Also hier haben Sie die Aufsplittung weiblich, männlich, feminin, maskulin. Das biologische Geschlecht einerseits, Gender, das soziale Geschlecht. Aber er hat auch noch den Begriff der Gender Role eingeführt. Nämlich alles das, was jemand sagt und tut, um anderen und sich zu zeigen, dass er bzw. sie männlich oder ambivalent ist. Das heißt, meine Rolle hier wäre männlich, klischeehaft, vortragend, dominant, und das Outfit bemüht weiblich. Also man muss schon das, was man vorträgt, verkörpern. Okay. John Money hat sich am Prägungsparadigma orientiert, er ist nicht der Einzige. Ja, ich sage ja, das ist ein verhaltensmedizinisches oder sage ich verhaltenspsychologisches Paradigma. Er hat gesagt, das Kind lernt über Zeichen, Namen, Haartracht etc. Und mit ungefähr 2,5 Jahren ist die Geschlechtsrolle etabliert. Das war mir ganz wichtig. Ja. Da komme ich noch einmal jetzt zurück auf das DSM-5. Erstens schätze ich das Diagnoseglossar, aber auch weil es so ein, letztendlich ein Vorreiter ist im Sinne der Entpathologisierung. Wir haben im DSM-5 die Kategorie Alternativ-Gender. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt eben nicht mehr, so wie John Money verfasst hat, männlich, weiblich. Wir haben jetzt Mann, Frau und dazwischen Non-Binary. Das heißt, es gibt Personen, die begreifen sich als entweder männlich und weiblich oder keines von beiden und alternativ dazu in einem anderen Geschlecht. Das wäre Non-Binary. Oder wir haben dieses Androgyn, da gibt es glaube ich morgen noch einen Vortrag. Ja? Es gibt eben nicht mehr, wie John Money gesagt hat, feminin, maskulin als binäres System, sondern dazwischen androgyn. Das heißt, die Geschlechterrolle hätte weibliche Elemente, männliche Elemente oder, und das ist glaube ich wichtig, das ist auch ein Spagat im Denken, oder weder männliche noch weibliche Attribute, sondern ein selbstdefiniertes, eigenes, alternatives Rollenmodell. Ich glaube, das war mir auch ganz zentral, das rüberzubringen. Ja, hier sehen Sie beispielsweise, weiß ich nicht, geburtsgeschlechtlich, männlich, weiblich, ich kann es nicht sagen. Ja? Aber der Text drunter ist, young people who may not feel precisely like a boy or a girl might opt to refer to themselves with a gender-neutral pronoun, like they. Das heißt, ich erinnere mich an einen Klienten, dieser Klient wollte weder mit he noch mit she angesprochen werden, sondern mit they. Ja? Das ist ein geschlechtsneutrales Pronomen. Um den Faden wieder zu finden, John Money, Stoller. Stoller kommt jetzt rein, Stoller ist Analytiker, also allseits bekannt. Stoller hat Folgendes gesagt, wenn wir uns die Frage stellen, oder ich stelle sie mit Benvenuto, den ich auch zitiere in meinem Artikel, wie entsteht Transvestitismus? Warum erregt es Männer, Frauen Kleider anzuziehen? Stoller sagt, es geht im Kern um ein frühes Trauma und die Bedrohung der Männlichkeit. Dass dies über den Umweg geschieht, sich als Frau zu kleiden, ist ein Paradoxon, von dem man sich nicht täuschen lassen soll. Das heißt, Stoller, der den Begriff Core Gender Identity eingeführt hat, die Kerngeschlechtsidentität, der gesagt hat, hier sind wir wieder beim binären System. Damals war es binär. Ich bin weiblich, männlich. Das ist jetzt sozusagen nicht mehr die übliche Gangart. Aber damals war es binär. Stoller hat gesagt, diese Kerngeschlechtsidentität, ich bin weiblich, ich bin männlich, ist in etwa, ich glaube jetzt auch mit 18 Monaten oder 2 Jahren, ist das fixiert und das ist dann fest. Wobei die Knaben ihre Identifizierung mit der Mutter aufgeben müssen, um eine eigene maskuline Identität entwickeln zu können. Stoller hat gesagt, beide Geschlechter durchlaufen eine Phase der primären Femininität. Beide. Von der Identität her. Mann und Frau, also der Bub und das Mädchen. Auch Stoller hat bei seiner Entwicklung der Core Gender Identity wieder ein Prägungsparadigma drinnen. Nämlich er meint, der Effekt, dass man von Geburt an von einer Frau erzogen wird, das sozusagen schafft diese primäre Protofemininität. Und dann spricht er auch noch von einer biological force und so weiter. Ich zitiere Benvenuto, der sagt, Prägung stammt aus der Verhaltensforschung. Waren Konrad Lorenz Graugänse wirklich mit diesem identifiziert? Oder sind die Graugänse Konrad Lorenz im Sinne einer Objektwahl gefolgt? Das sind also, denke ich mir, ganz interessante Überlegungen. Und wie weiblich ist eine Mutter? Ist eine Mutter nicht aktiv, also um mit Freud zu sprechen, männlich? Freud sagt, Femininität ist verhinderte Maskulinität. Stoller sagt, beide Geschlechter durchlaufen eine primäre Femininität. Sie sehen, das sind unterschiedliche Konzepte. Und durch die ursprüngliche Weiblichkeit stellt sich ein besonderes Problem für Knaben dar. Ja. Ralf Grinson hat darüber einen Vortrag gehalten am 25. Internationalen Psychoanalytischen Kongress in Kopenhagen über einen transsexuellen Jungen und eine Hypothese und hat an diesem Buben dieses Separations- und Trennungsangstmodell, sage ich, abgehandelt. Ich glaube, was ich Ihnen sagen konnte in der für mich sehr knappen Zeit, ist, dass es um das Aufmachen der Binarität geht zum gegebenen Zeitpunkt, dass daraus auch ganz andere Behandlungswünsche resultieren, als es vormals gab. Es kommen Leute in die Ordinationen, die wollen Teilbehandlungen. Die wollen eine Mama ablatzen, das heißt die Brust weg, das war's. Ja? Oder die wollen kein Testosteron, um sozusagen das Maskuline nicht zu, also irgendwie um von dem sozusagen Abstand zu nehmen, aber auch kein gegengeschlechtliches Östrogen. Also die Partial Treatment, die Partial Requests, diese Teilbehandlungsanfragen gehen damit einher. Gut, was ich mir nicht nehmen lasse, Moment, das muss jetzt sein. Ja, ja, genau, ja. Ganz kurz nur ein Hinweis auf psychoanalytische Autorinnen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Es ist eh nicht möglich, das jetzt in Extenso zu bringen. Ja? Aber es ist auffällig, dass sich, also es war in Boston war das erste Mal Thema, Transgenderismus am IPA-Kongress. Womit beschäftigen sich unsere internationalen Kolleginnen und Kollegen? Die beschäftigen sich oftmals mit der Übertragung und Gegenübertragung. Mit diesen Cis-Trans-Dyaden. Ja? Man ist selber sozusagen stimmig mit seinem Körper mehr oder weniger und behandelt jemanden, der das nicht ist. Welche Übertragungs-Gegenübertragungsphänomene stellen sich hier ein? Die Kolleginnen, die sich damit beschäftigen, kommen immer wieder auf die Mentalisierung zurück, auf Vonnegut zurück. Ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Vonnegut selber hat eine Studie gemacht zum Wortgebrauch in englischsprachigen psychoanalytischen Journalen und hat angemerkt, dass sich die Begriffe der Tripp-Theorie zugunsten der Bindungsforschung und Ausdrucksweisen, die die Beziehung an und für sich beschreiben, verändert haben. Gut. Ich würde jetzt, es dauert nur ein paar Minuten, das Hörspiel vorspielen. Ich glaube, das ist recht eindrücklich.
Scheierl erscheint mit burschikosem Haarschnitt in einem schicken himmelblauen Anzug. Darunter trägt er ein Hemd mit großen Blüten und eine Masche am Hals, die lila ist. Die Bewegungen sind maskulin, die ganze Erscheinung dandyartig. Wäre da nicht der leuchtend rote Lippenstift, der eher ein weibliches Wesen assoziieren lässt? Das löst Verwirrung aus. Das Lebensthema, das er oder sie in bisher allen Kunstprojekten bearbeitet hat, Gender, Sexualität, Queerness, ist noch nicht abgeschlossen, erzählt Scheierl, der gestern noch Visitenkarten mit dem Namen Hans Scheierl verteilt hat und heute Ashley H. Scheierl ist.
Ich gehe also so auf so zickzack zwischen den Geschlechtern, so, weil ich bin weder ein Mann noch eine Frau, aber in dieser Gesellschaft muss man sich entscheiden, ist man sie oder er, wenigstens das. Weil sonst gibt es immer Probleme, wenn Leute miteinander reden und der eine sagt er und der andere sagt sie. Dann glaubt der hat jetzt was Falsches gesagt und es ist dann gleich peinlich. Also man muss sich irgendwie dann doch entscheiden, aber ich versuche halt möglichst flüssig zu bleiben.
Begonnen hat es in der Volksschule in Salzburg, als sie noch ein Mädchen war, aber lieber mit Buben spielte. Ihre Mutter fand es immer praktisch, sie und ihre 5 Geschwister in Hosen zu kleiden und ihnen die Haare kurz zu schneiden. Mit 40 bekam sie dann von einer Freundin eine Testosteronspritze zum Geburtstag geschenkt.
Bei uns in London damals, also das war also Mitte 90er Jahre, da hat es halt einen Psychologen gegeben, der war für alle und da ist man eine Stunde hingegangen und dann hat man das Testosteron bekommen. Also das ist sehr leicht gegangen. Ja. Und ich bin auch ein Performer, also für den war das ganz selbstverständlich, dass ich das mache. Ja. Dass das für mich ein Experiment war und auch ein künstlerisches Experiment, das hat der nicht gewusst. Ja.
Nach 5 Monaten wurde die Stimme tiefer. Auf die Frage, wie fühlt man sich als Mann, antwortet sie:
Man fühlt sich anders als Testosteron, hat bestimmte Auswirkungen. Also man isst gern viel und bewegt sich dann, ist irgendwie so fühlt sich stärker, die Muskeln wachsen und hat so einen Ständer in der Früh und komischerweise habe ich angefangen zu weinen, das was ich vorher nicht konnte, also wo man sich denkt, das könnte eigentlich umgekehrt wieder sein. Aber es ist natürlich auch hormonelle Umstellung.
Schon in der griechischen Mythologie war die Frage von Interesse. Wer empfindet mehr Lust in der Liebe, der Mann oder die Frau? Nur der blinde Seher Theresias konnte das beantworten, der 7 Jahre als Mann und 7 Jahre als Frau verbracht hatte. Sein Urteil damals: Die Frau empfindet 9-mal mehr Lust als der Mann.
In mir ist im Kopf immer wieder diese Frage, ja, wie haushalte ich mit meinen libidinösen Energien? Ja, also komme ich jetzt oder zögere ich das Kommen noch raus?
Sie experimentiert mit vielen Stilen nebeneinander. Sie nennt es Transoperation. Da gibt es Farbspritzer, fotorealistische Maschinenteile und auch Schriftelemente.
Und da spritzt es dann auch immer dazwischen und es kommt halt da Ejakulat aus Ritzen raus und Münzen werden ausgeschossen. Also es ist so ein Spiel mit Sexualität und Körperteilen und Maschinen, Schrift auch.
Ein großes goldenes Ei auf einem ihrer Gemälde verweist auf das globale Finanzsystem. Das ist für sie die Antwort auf die Frage, die Ashley Harshires Kunst seit jeher begleitet. Was ist wirklich pervers? Ist es ihr Spiel mit den Geschlechtern oder die internationale Finanzwirtschaft?